Willkommen bei Auslandszeit, eurem Sprungbrett in ein spannendes Leben und Arbeiten jenseits der Heimat. Entdeckt in jeder Folge neue Wege, eure beruflichen Ziele grenzüberschreitend zu erreichen und taucht ein in Geschichten, die zeigen, wie Abenteuer und Karriere Hand in Hand gehen. Ob ihr Inspiration für den nächsten großen Schritt sucht oder praktische Ratschläge braucht, hier beginnt eure Reise ins Unbekannte. Lasst uns gemeinsam die Welt entdecken. Seid ihr bereit? Dann starten wir jetzt.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Wir wollen heute wieder über Auslandszeit, über Auslandsjob sprechen und zwar über ein spezielles Land. Ich begrüße recht herzlich Matthias Meyer, der heute mit mir über Portugal spricht. Hallo Matthias.
Ja, hallo zusammen.
Du hast, glaube ich, wenn ich das richtig hier wiedergeben darf, viele, viele Menschen schon nach Portugal gebracht, die dort einen schönen Job gefunden haben. Und da wollen wir heute drüber sprechen. Was macht denn Portugal so attraktiv? Kannst du uns da mal deine eigene Meinung wiedergeben und das, was die Leute sagen, die dort waren?
Also für mich persönlich macht Portugal insbesondere natürlich das Wetter attraktiv. Wir haben es jetzt alle erlebt in diesem Winter in Deutschland, wie so ein Winter auch sein kann, wie nass und wie uselig der tatsächlich ist. Uselig, sorry, das ist ein Wort wie, wie soll ich das übersetzen? Wird im Ostwestfälischen genutzt, heißt so viel wie schlecht, nur noch eine speziellere Form. Genau, so war das Wetter bei uns. In Portugal erwartet einen nicht so useliges Wetter zum Glück. Das ist ein riesen Punkt für viele Leute, die sich bei mir melden und sagen, Matthias, ich will ins Ausland. Mir geht es gar nicht vielleicht so ganz speziell um den Job, den ich da ganz konkret mache, sondern ich will einfach längeren Sommer haben. Ich will früher in den Sommer starten, insbesondere jetzt, wo der Winter in den letzten Zügen in Deutschland ist. Manchmal dauert es ja bei uns bis März, bis es dann so wirklich wieder ein bisschen Richtung Sonne geht.
Komm, dann mach uns mal ein bisschen neidisch, wenn wir hier bei dem, wie heißt das, useligen Wetter gerade sitzen. Wie ist es denn so in Portugal?
Ja, ich habe gestern noch mit der Kollegin in Portugal gemietet. Wir sehen uns immer und ich sehe in ihrem Hintergrund tatsächlich die Sonne scheinen. Das ist ein gläsernes Büro, die Firma, mit der ich da Kontakt hatte. Und da kann ich immer sehen, wie der Stand der Dinge ist. Und ich war in den letzten Wochen tatsächlich sehr neidisch, auch selber, dass da das Wetter deutlich besser war. Jetzt kürzlich erst waren es an die 20 Grad sogar schon im Januar. Das ist auch ungewöhnlich. Normalerweise ist es jetzt so im Januar ja 10 bis 15 Grad, aber doch deutlich milder und viel mehr Sonnenschein als bei uns.
Ab wann wird es denn schön interessant? Sagen wir mal, ab wann haben wir denn T-Shirt-Wetter in Portugal? In welchem Zeitraum ist denn das da so?
Das ist natürlich jede Saison ein bisschen unterschiedlich, aber grundsätzlich kann man sagen, ab März bis Ende Oktober ist es angenehm warm. Im Sommer, in den Monaten, wo es hier natürlich auch warm ist in Deutschland, ist es dann da auch teilweise heiß. Das ist also schon so ein großes Fenster von März bis Oktober, bei dem man auf jeden Fall sagen kann, da kannst du mit T-Shirt raus, manchmal sogar noch bis in den November rein. Je nachdem, wie die Wetterlage grundsätzlich ist, das kann richtig, richtig lang gehen tatsächlich.
Halten wir schon mal fest, das Wetter, das ist natürlich ein absolutes Faustpfand von Portugal beziehungsweise von Arbeiten in Portugal. Was gibt's denn sonst noch, was du uns so berichten kannst? Vielleicht ein oder anderen Geheimtipp, Thema Essen, Party machen etc.
Beim Thema Essen ist Portugal, auch die Hauptstadt Lissabon, wo ich einige Zeit war, tatsächlich ganz weit vorne, was Seafood angeht. Also Fisch ist tatsächlich sehr, sehr stark verbreitet in Portugal. Es gibt, glaube ich, wie viel Kilometer Küste? Fast 1000 Kilometer Küste, die Portugal hat. Insofern ist das natürlich auch eine Nation, die viel Fisch isst, die viel Essen aus dem Meer holt. Da gibt es also für Leute, die tatsächlich gerne Fisch essen oder Seafood allgemein, wirklich viel Leckeres auf den Teller. Einmal das ist jetzt ja für ein Land wie Portugal keine Überraschung, vielleicht kein Geheimnis. Etwas, was aber an der Stadt Lissabon, teilweise auch in Porto sehr, sehr schön ist, sind zum Beispiel die Miraduros. Die kann man dort erklimmen, sag ich mal. Die Stadt Lissabon und auch Porto, die liegen auf Hügeln. Und auf vielen dieser Hügeln sind eben sogenannte Miraduros. Das sind Aussichtsplattformen, Aussichtsorte, wo auch oft ein Café draußen ist. Da kann man sich sehr, sehr schön hinsetzen. Den besten Kaffee, den ich seit langem getrunken habe, den habe ich dort getrunken. Es ist wirklich auch sehr erschwinglich. Für einen Euro kriegt man da einen super, super Kaffee und hat eine tolle Aussicht. Eben bei diesen Miraduros, ich glaube sogar übersetzt auf Portugiesisch, also vom Portugiesisch ins Deutsche, heißt Miraduro. Mira heißt schauen, also Aussichtspunkt an der Stelle. Das ist auf jeden Fall sehr schön. Jeder und jede, der oder die mal in Portugal, insbesondere Lissabon, ist, unbedingt auf einen Miraduro gehen.
Ich bin so ein kleiner Fan von diesen Artikeln, die man oft online sieht. Diese 10 Städte sind am lebenswertesten oder irgendwie sowas, ne? Die schönsten Städte Europas. Ja, und da ist ganz oft, habe ich das Gefühl, das ist eine gefühlte Wahrheit, Lissabon irgendwie unter den Top 3. Also ist so eine der faszinierenden Städte, die wir wahrscheinlich in Europa, vielleicht sogar weltweit haben. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, und das bringt mich jetzt zu meiner zweiten Frage, dass Portugal auch gerade im Bereich Digitalisierung ganz schwer aufgeholt hat, fast schon wegmarschiert ist die letzten Jahre und sich auch so ein bisschen als Start-up-Hochburg entwickelt hat. So ist es jetzt, wie gesagt, auch da wieder gefühlte Wahrheit. Wie ist das in deiner Wahrnehmung und was hat man da für Chancen? Welche Branchen sind da interessant gerade?
Ja, das beschreibst du im Prinzip schon ganz richtig. Ich habe mich auch vorbereitet, natürlich auf den Podcast, habe nochmal geschaut, was kann ich erzählen. Da ist mir auch der Quality of Life Index von dem Expat Insider aufgefallen. Ich habe die letzten Zahlen vom letzten Jahr genommen. Da war Portugal auch auf Platz 7 von 53 untersuchten Ländern. Quality of Life heißt im Prinzip, das bildet einmal einen Durchschnitt ab von allen wichtigen Faktoren, die eine Rolle spielen für Leute, die ins Ausland wollen. Und unter diesen Aspekten wird halt das Zielland dann untersucht. Ganz weit vorne war Portugal da auch bei dem Bereich digitale Infrastruktur und grundsätzlich Infrastruktur. Du sagtest es, Portugal hat stark aufgeholt. Die Regierung hat da viel investiert, auch in den letzten Jahren. Und deshalb ist Portugal und Lissabon als größte Stadt in Portugal besonders beliebt, eben auch bei Leuten, die mal als digitaler Nomade, sagt man ja, also als Leute, die ein bisschen rumreisen und dann währenddessen vom Laptop aus arbeiten, sehr, sehr beliebt. Auch Startups, aber auch sehr, sehr große internationale Firmen sind dort ansässig. Alles im Bereich Kommunikation, Medien und digitale Dinge, IT und so weiter. Das ist tatsächlich so, dass Portugal sehr beliebt ist.
Heißt für jemanden, der ins Ausland möchte, um am PC zu arbeiten, um ein bisschen im Bereich Digitalisierung was zu machen, ist Portugal ein sehr, sehr guter Anlaufpunkt?
Das kann ich so sagen, ja. Also das ist definitiv so. Wer nach Portugal fährt und gutes Internet braucht, der ist da nicht aufgeschmissen, wie in manchen Teilen in Deutschland. Das ja leider der Fall ist. Das ist sehr, sehr gut ausgebaut. Und vom Strand bis in die Berge und auch in der Stadt gibt es da tatsächlich eine gute Coverage, dass man da wirklich guten Gewissens hinfahren kann und sagen kann, ich kann von vielen Orten dort aus arbeiten.
Für viele ist ja immer noch so dieses Thema Sprache vielleicht ein Hemmschuh, ein Hindernis. Traue ich mich da jetzt wirklich hinzugehen, hinzuziehen? Ganz Spanisch ist es dann ja nicht, ne? Es ist ja eine eigene Sprache, Portugiesisch, die natürlich sehr nah dran ist am Spanischen. Wie ist es denn da auch mit der Abdeckung von Englisch etc.? Kannst du uns da mal kurz an die Hand nehmen?
Ich weiß nicht, ob man das fast schon Beleidigung sagen kann, Beleidigung der Portugiesen, wenn man das Portugiesische mit dem Spanischen vergleicht und sagt, das ist ja fast dasselbe. Also da muss man tatsächlich vorsichtig sein. Die sind natürlich auch sehr, sehr stolz auf ihre Sprache. Und wer Spanisch kann, versteht nicht automatisch Portugiesisch. Also es gibt natürlich Worte, die sind ähnlich, aber es ist überhaupt nicht so, dass man die Sprache versteht, nur wenn man sehr gut Spanisch spricht. Also auch Spanier verstehen Portugiesisch nicht automatisch. Das ist so ein bisschen wie bei uns Deutschland und die Niederlande vielleicht, würde ich sagen. Aber für viele Jobs, die man in Portugal machen kann, Egal, ob das digitales Nomadentum ist oder eben ein richtiger Job bei einer Firma vor Ort, braucht man häufig keine Portugiesischkenntnisse, auch keine Spanischkenntnisse. Wichtiger und zunehmend wichtig ist ja eben sogar die deutsche Sprache, die in vielen Teilen des Jobs dort gebraucht wird, zum Beispiel im Kundenservice. Natürlich ist der, wenn man in Kontakt mit deutschen Kundinnen und Kunden ist, auch auf Deutsch. Aber auch intern bei den Firmen wird dann Englisch genutzt, weil die ja auch wissen, ich habe jetzt vielleicht ein deutsches Team, ich habe ein italienisches Team, ich habe ein spanisches Team. Und da ist es dann natürlich wichtig, dass man sich untereinander und miteinander auch unterhalten kann, verständigen kann. Und dann wird dann eben Englisch genutzt. Selbst wenn die Vorgesetzte eine Portugiesin ist, wird die auf keinen Fall verlangen, dass man mit ihr Portugiesisch spricht. Wer das möchte, kann und sollte natürlich Portugiesisch lernen. Das kann immer hilfreich sein. Und eine weitere Sprache lernen ist immer etwas, woran man auch selber wächst, ganz klar. Aber bei vielen Berufen, bei vielen Jobs braucht man es eben nicht.
Was du so erzählst, das macht schon Lust auf Portugal. Ich würde gerne mal versuchen, es absichtlich kritisch zu sehen. Was hat denn Portugal für Nachteile? Also es muss doch, also schönes Wetter, gutes Essen, digitale Infrastruktur, Platz 7 auf dieser wichtigen Liste. Wieso sind wir nicht alle in Portugal? Was ist denn der Grund? Was gibt's Negatives?
Ja, negativ, wie soll ich das sagen, ist jetzt nicht so ganz klar vielleicht für Leute, die einen Auslandsjob machen wollen. Spielt natürlich auch der Lohn eine Rolle. Und da muss man auch ganz ehrlich sein und sagen, du wirst das, was du hier in Deutschland verdient hast oder verdienen könntest, in Portugal nicht verdienen können. Ja, also das, was am Ende dabei rumkommt, die Zahl, die auf dem Lohnzettel steht am Ende des Monats, ist doch schon ein Stückchen geringer. Da muss man gar nicht drum rumreden. Es ist so, dass allerdings auch die Lebenshaltungskosten nochmal deutlich geringer sind als in Deutschland. Von ein Viertel bis sogar ein Drittel geringer spricht man da, je nachdem, in welcher Region von Portugal man sich aufhält und in welcher Region man dann eben einkauft. Also da kann man schon sagen, dass sich das teilweise wieder ausgleicht. Aber zur Wahrheit gehört, Portugal ist eben auch ein Land, wo der Mindestlohn deutlich geringer ist als in Deutschland. Da bleibt am Ende des Tages weniger übrig. Das ist so ein negativer Punkt vielleicht, den viele Leute am Anfang erstmal sehen, wenn sie eine Zahl sehen und dann das vergleichen mit dem, was könnte ich denn in Deutschland verdienen, dann ist das schon ein Riesenunterschied. Aber die Motivation von vielen Leuten ist ja häufig nicht, ich möchte den Job haben, mit dem ich jetzt richtig viel Geld scheffe, sondern ich möchte eine geile Zeit haben, ich möchte was erleben, vielleicht mal surfen lernen oder so. All das sind diese soften Faktoren, die dann im Vergleich zum Geld, das Geldwert, der auf dem Zettel steht, nochmal den Ausschlag geben.
Du hast vorhin gesagt, dass du gestern mit einer portugiesischen Kollegin gesprochen hast von einer Firma. Deshalb bist du wahrscheinlich tief in dem Thema drin, wie so ein Arbeitstag überhaupt aussieht. Ist das so, wie wir das in Deutschland kennen? Also man geht morgens ins Büro zwischen 7.30 Uhr und 8.30 Uhr, sagt Hallo oder Hola in dem Fall um 12 Uhr.
Das kann man so sagen, ja. Es ist tatsächlich ein echter Job. Es ist ein Bürojob in den meisten Fällen tatsächlich. Es gibt auch andere Branchen, aber die Kollegin, mit der ich gesprochen habe, die sucht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tatsächlich im Kundenservice. Das ist die Firma Webhelp, die ist auch sehr, sehr groß in dem Bereich und die haben sehr, sehr viel Nachfrage an deutschsprachigen Kundenservice-Betreuer und Betreuerinnen. Das heißt, ja, das ist tatsächlich ein Bürojob. Da kommt man morgens um 8 oder 9, je nachdem wann die Schicht startet, eben an, setzt sich an seinen PC. Es gibt natürlich ein E-Mail-Programm, welches man tatsächlich dann nutzt. Und dann geht man vielleicht in das Profil von Kundinnen und Kunden, arbeitet bestimmte Fälle ab, wenn es da um Kundenservice geht. Und es sind Fragen reingekommen, zum Beispiel via Chat oder via E-Mail, beantwortet man die. In manchen Fällen ist dann der Telefonaufwand auch ein bisschen höher. Das heißt, man redet auch direkt mit den Leuten, alles deutschsprachig. Aber ja, so sieht der Arbeitsalltag dann tatsächlich aus. Es gibt ja, immer unterschiedliche Phasen in der Arbeit. Natürlich gibt es dann auch eine Mittagspause, die man mit den Kolleginnen und Kollegen verbringen kann. Und am Nachmittag zum Beispiel geht es dann weiter mit einer Teambesprechung, wie zum Beispiel die ja, Kundenkontakte waren diese Woche. All das ist in enger Zusammenarbeit auch mit den Kolleginnen und Kollegen vor Ort, wird das vorgenommen. Aber der Großteil des Arbeitsalltags ist tatsächlich die Kommunikation mit den Leuten, die entweder anrufen oder eine E-Mail schreiben oder einen Chat anfangen.
Ich finde irgendwie, das fühlt sich für mich als jemand, der noch nie im Ausland gearbeitet hat, immer so ein bisschen an wie der Moment, wenn man in eine neue Klasse gekommen ist. Also so ein ganz kleines bisschen Aufregung, aber auch extrem viele fremde Menschen, die man nicht kennt, um Gottes Willen, und welchen Lehrer haben wir und in welchem Raum sind wir und so weiter. Und da war es immer ganz gut, wenn man jemanden hatte, der einen so an die Hand genommen hat. Da ist das da auch so. Also ich lande jetzt in Lissabon am Flughafen, und habe 2 Tage später meinen ersten Arbeitstag. Kommt da jemand, hilft mir, gibt es ein Onboarding? Kannst du uns da mal kurz erklären, wie das abläuft?
Ja, tatsächlich. Es gibt ein Onboarding, auch ganz wichtig. Viele Leute, die sich bei zum Beispiel Webhelp bewerben, die sind ja noch jung, kommen vielleicht direkt frisch von der Schule, haben gerade das Abi gemacht und wollen dann im Juni, Juli ihr Auslandsjahr starten und haben sich für einen Auslandsjob entschieden. Da kann man nicht erwarten, dass das alles selbst gemacht wird, vor allem in einem Land, das portugiesischsprachig ist und man selber kann die Sprache nicht. Webhelp und auch andere Firmen an der Stelle helfen natürlich beim Onboarding. Das fängt schon im Bewerbungsprozess an. Du wirst gefragt, ob du eine Unterkunft in Anspruch nehmen möchtest, ob du eine Krankenversicherung, eine private in Anspruch nehmen möchtest. All das wird dann in dem Fall, wenn du es tatsächlich haben möchtest, für dich vorbereitet. Und in den ersten Tagen, die du dort bist, wirst du das alles unterschreiben? Das kommt unter Dach und Fach. Du bekommst auch die Anmeldeformulare für die Krankenversicherung, für die Finanzämter und für die Sozialkassen etc. All das wird quasi vorbereitet. Man muss sich damit nicht wirklich tief auseinandersetzen. Es ist auch so, dass natürlich die Firmen, mit denen wir zusammenarbeiten, dahingehend auch geprüft sind, dass da kein Mist verkauft wird und dann muss man das unterschreiben und versteht es eigentlich nicht ganz. Also da können wir schon mit gutem Gewissen sagen, da wird man wirklich gut abgeholt. Man ist an keiner Stelle alleine. Insbesondere was diese Bürokratie, Sachen angeht, aber auch sozial, du hast es ja verglichen mit der Klasse, in der man neu ist. Man lernt neue Leute kennen, ist vielleicht alleine. Die allermeisten Leute, die ich vermittle, mit denen ich spreche und die dann am Ende tatsächlich auch im Job landen, die machen das alleine, ja. Die sind nicht zu zweit und wollen dann zu zweit in diesem Job starten, sondern die sind tatsächlich alleine und wollen eine Zeit lang dort leben und arbeiten. Das ist natürlich erstmal vielleicht so eine Sorge, die damit verbunden ist. Die Frage tatsächlich, wie komme ich da vorne, wie komme ich da unten eigentlich klar? Lerne ich neue Leute kennen? Aber dadurch, dass viele junge Leute bei Webhelp zum Beispiel starten und man selber auch mit den Leuten in der WG untergebracht ist, hat man eigentlich direkt sozialen Kontakt. Man kann auch direkt Fragen stellen. Bei den Leuten, die auch schon länger in dem Business sind und vielleicht schon ein halbes Jahr vor Ort sind oder so. Das kann dann sein, dass das eine Mitbewohnerin ist oder in den ersten Tagen die Kontaktperson bei Webhelp während des Onboarding-Prozesses, der ist dann in den ersten 3 Tagen.
Ein großer Vorteil von Portugal ist natürlich auch, dass die in der EU sind und auch einen Euro haben, ja schon von Anbeginn an, glaube ich. Bedeutet auch so Themen wie Visum, Arbeitserlaubnis und sowas, das dürfte ja kein großes Problem sein.
Tatsächlich nicht. Das entfällt hier alles. Da muss es nur eine Meldung geben. Wenn man, glaube ich, länger als 3 Monate im Land ist, muss man sich da anmelden. Auch das bereitet Webhelp oder eine vergleichbare Firma auch vor. Da ist man dann völlig frei und muss nicht irgendwas beantragen bei irgendeiner Botschaft oder irgendeinem Konsulat. Bei anderen Zielländern, die nicht in der EU liegen, ist es natürlich anders. Ne? Man zahlt tatsächlich auch für ein Arbeitsvisum. Das können mehrere hundert Euro tatsächlich sein. Bis zu 350 Euro zahlt man da teilweise, je nach Zielland. Und das ist ein großer Vorteil eigentlich auch der Europäischen Union, dank des großen Arbeitsmarktes. Wir haben eine Arbeitnehmerfreizügigkeit, so heißt das, kann man tatsächlich in jedem EU-Land relativ unproblematisch eine Arbeit annehmen, wenn man EU-Bürgerin oder Bürger ist. Und davon profitieren natürlich auch Leute, die sich entscheiden, ich gehe vielleicht nicht nach Australien, sondern ich möchte nach Portugal gehen. Vielleicht auch aus den Gründen, weil es einfacher ist.
Jetzt erwähnst du oft Webhelp als starken Partner von euch. Gibt es noch andere in Portugal, die ihr kennt, mit denen ihr zusammenarbeitet?
Ja, wir haben jetzt auch tatsächlich viel über Kundenservice und so weiter geredet. Das ist natürlich eine Branche, die sehr stark vertreten ist in Porto und in Lissabon vor allem. Aber wir haben auch noch eine andere Partnerschaft im Bereich Tourismus, Hotelarbeit. Da geht es darum, dass hier tatsächlich Praktika vermittelt werden an der Algarve. Die Algarve ist der südliche Bereich, der unten an der Küste liegt. Also eine wunderschöne Destination. Dort machen andere Leute Urlaub und man selbst könnte dann da arbeiten. Auch hier ist es so, das ist die Firma Mega Praktikum. Das findet man übrigens alles auf der Website bei uns, auslandsjob.de/jobs. Da findet man diese Jobs oder diese Firmen, die ich da gerade beschreibe. Mega Praktikum macht es sich zur Aufgabe, vor allem junge Leute, die Lust haben, zeitlang im Hotel, in Urlaubsresorts zu arbeiten, zu vermitteln. Dafür muss man eine kleine Vermittlungsgebühr zahlen, aber das Praktikum ist letztendlich auch bezahlt. Das ist ein anderer großer Bereich in Portugal, weil es eben eine Urlaubsdestination ist und auch bei deutschen Touristen immer beliebter ist. Und deshalb braucht man eben auch deutschsprachiges Personal in Hotels.
Hast du für uns noch so ein, zwei Geheimtipps zum Thema Portugal? Irgendwas, was wir noch, was du jetzt so ganz unauffällig, hört ja keiner zu, was du uns hier so mitgeben kannst?
Ja, ich weiß gar nicht, ob das so Geheimtipps sind. Ich jedenfalls habe es sehr genossen, als ich dort war, tatsächlich einen Surfkurs zu machen. Das ist richtig viel Arbeit und man liegt abends nach dem ersten Tag im Bett und fragt sich, warum man den Scheiß denn gemacht hat. Am nächsten Morgen ist es dann auch schwer, aus dem Bett wieder rauszukommen, denn es ist wirklich eine harte Arbeit. Aber wenn man 3 Tage Surfkurs gemacht hat, dann merkt man, dass man Fortschritt macht. Es ist super schwierig, da reinzukommen, aber es ist eine coole Sache einfach. Ist jetzt vielleicht nicht so ein Geheimtipp, denn Portugal ist eigentlich auch bekannt für Surfen und für die guten Wellen. Aber wenn man da mal Lust drauf hat, ein Wochenende vielleicht mal aus Lissabon rausfährt und dort an den Strand geht, da sind überall eigentlich Surfschulen, auf jeden Fall machen. Das wird auf jeden Fall eine Herausforderung werden, aber es lohnt sich und man fühlt sich da schon ziemlich cool, wenn man dann plötzlich mal die erste Welle so richtig kriegt.
Jetzt gibt es mit Sicherheit viele, die schon nach den ersten 2 Minuten des Podcasts gesagt haben, Portugal, ja, ihr habt mich mit dem Wetter schon abgeholt. Den Rest hättet ihr gar nicht gebraucht. Ich bin dabei, ich will. Was muss so eine Person jetzt machen? Wo gehe ich hin? Wen rufe ich an? Was tue ich? Ich will nach Portugal. Was kann ich jetzt machen?
Ja, das ist das Gute. Das geht wirklich, wirklich schnell. Zum Beispiel, wenn man sich heute entscheidet, ich möchte mich bewerben, dann bedeutet das erstmal eines. Man kann natürlich auf auslandsjob.de gehen und sich den Job genau anschauen, vielleicht nochmal informieren im Detail und dann auf Jetzt bewerben klicken. So einfach ist das. Dann kommt man zu einem Formular, kann seine Daten dort eingeben, muss den Lebenslauf, idealerweise einen englischsprachigen Lebenslauf, dort hinzufügen, damit man auch zeigt, man kann Englisch und man hat sich extra auch Mühe gegeben, für diesen einen Job den Lebenslauf eventuell zu übersetzen. Den hochgeladen. Das dauert ja vielleicht eine Stunde, seinen Lebenslauf zu überarbeiten. Das Formular selbst auszufüllen dauert 5 Minuten, wenn überhaupt. Und dann startet der Prozess direkt. Ja, also der Lebenslauf wird dann im Prozess gecheckt. Man wird angerufen, manchmal von mir direkt, manchmal von meiner Kollegin. Und dann führen wir ein erstes Gespräch, schauen, wo es hingehen kann. Und ich beschreibe die Jobs nochmal konkret, die möglichen Zeiträume, in denen man starten kann tatsächlich. Und ja, teilweise ist es so, ich spreche mit Leuten und 2 Wochen später sitzen die schon im Flieger nach Lissabon. Das kann sehr schnell gehen. Das ist der riesige, riesige Vorteil tatsächlich gegenüber Australien oder Kanada oder Neuseeland. Das sind ja die typischen Work-and-Travel-Länder. Da muss man sehr lange auf das Visum teilweise warten. Hier ist das überhaupt nicht so. Hier kann es im Prinzip losgehen, sobald man die Jobzusage seitens der Firma hat und man steigt in den Flieger und ja, innerhalb weniger Stunden ist man vor Ort.
Hört sich wirklich gut an. Wie groß ist so die Quote an Leuten, die nicht zugelassen werden? Oder positiv formuliert, wie viel Prozent kriegen tatsächlich den Job?
Schwer zu sagen. Teilweise ist es ja auch so, dass sich junge Leute auch auf verschiedene Positionen bewerben und dann selber zurückziehen. Oder teilweise ist es so, dass man im Bewerbungsprozess merkt, dass Englisch reicht vielleicht doch noch nicht aus. Da sollte man vielleicht noch mal ein bisschen ja, lernen und ein bisschen selber im Selbststudium dafür tun, dass das besser wird. Und dann wird man abgelehnt. Aber ich kann da jetzt nicht per se sagen, das ist 50-50 oder so. Fakt ist, die Branche Kundenservice vor allem ist ja sehr, sehr durstig nach Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Die Sprache Deutsch ist eine der wichtigsten mittlerweile in Portugal, wenn es darum geht, den Kundenservice abzubilden. Denn wir haben natürlich auch viele Menschen. Deutschland allein hat über 80 Millionen Leute. Dann kommt noch Österreich und die Schweiz dazu. All das sind Bereiche, in denen man den Kundenservice eben abbilden kann. Und deswegen braucht man da extrem viele Leute, die Deutsch sprechen, die einfach Lust haben, ein bisschen zu kommunizieren. Im Übrigen, dieser Job verlangt keine Vorerfahrung. Das ist auch noch so eine gute Sache. Deswegen sind die harten ja, Ablehnquoten tatsächlich nicht so hoch. Meistens ergibt sich das dann so, dass man am Ende des Tages merkt, es passt vielleicht zeitlich noch nicht so in meinen Plan und dann kommt man nochmal in die Warteschleife, wird aber nicht aktiv abgelehnt oder so. Also das Gute an dem Job ist tatsächlich, man braucht nicht viele Qualifikationen, man lernt auch viel im Job. Es kann sehr schnell gehen. Und man muss ein gewisses Commitment natürlich zeigen während des Bewerbungsprozesses und an solchen Stellen, wie zum Beispiel der Zeitplanung, an dem Commitment manchmal auch, das muss man ehrlich dazu sagen, wenn ihr euch bewerbt, dann bitte auch eine ernst gemeinte Bewerbung abschicken und in dem Prozess immer wieder auch verfügbar sein und ansprechbar sein und nicht irgendwann Leute ghosten oder so, das macht einen ganz schlechten Eindruck. Aber grundsätzlich kann man sagen, unterm Strich, Leute, die das wirklich wollen, die einen guten Lebenslauf geschickt haben und die kommunikativ sind, einen guten Eindruck machen und zeigen, ja, ich habe da Lust drauf, ich will jetzt nicht von Jobgarantie sprechen, aber da fällt es Webhelp und anderen Firmen tatsächlich schwer, euch abzulehnen. Dann seid ihr fast schon angestellt.
Matthias, das hört sich gut an, das hört sich gut an. Wir müssen aufhören, sonst werden wir die nächste Podcast-Folge aus Portugal aufnehmen müssen, weil ich dann da sein werde. Das hört sich wirklich nach einem sehr coolen Land, nach einer coolen Erfahrung an. Ich glaube, wir haben klar herausgestellt, dass das mit Sicherheit nichts jetzt ist für Personen, die sagen, wie kann ich in kurzer Zeit maximal viel Geld verdienen. Da haben wir vielleicht auch noch andere Ideen, beziehungsweise müsst ihr euch da woanders umschauen. Aber wenn es darum geht, eine coole Zeit zu haben, mit Sicherheit ein besseres Wetter und eine geile Erfahrung, dann kann Portugal, glaube ich, interessant sein. Haben wir was Wichtiges vergessen? Dann bitte jetzt noch schnell nachschießen.
Habe ich schon erwähnt, dass die Miraduros toll sind und der Kaffee dazu was schmeckt? Ich glaube ja, ne? Also,
Und 1 Euro kostet, ne?
das kann ich nur wiederholen. Das ist da wirklich super. Ich liebe Kaffee. Wenn ihr auch Kaffee liebt, dann ist das euer Ding. Definitiv. In Portugal gibt es tollen Kaffee. Ist eine tolle Zeit dort, die man sicherlich verbringt. Macht es, traut euch und legt los.
Lieber Matthias, vielen, vielen Dank. Ich freue mich schon auf das nächste Land, über das wir sprechen, beziehungsweise das nächste Thema rund ums Arbeiten im Ausland. Sehr cool. Danke dir. Bis dahin. Mach's gut. Ciao.
Danke auch. Ciao, ciao.